Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, am Ostermorgen, vor etlichen Jahren, damals war ich noch Pfarrer im Süden Brasiliens, wurde ich mal wieder in die Jugendgruppe meiner damaligen Gemeinde eingeladen. Und da beschloss ich, jene Jugendlichen, die fast alle aus gläubigen Elternhäusern stammten, etwas herauszufordern. Wie wäre es, so fragte ich sie, wenn Gott auf einmal zu euch spräche: Ich liebe dich und ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich werde dich leiten, ich werde dich beschützen, ich werde dich segnen. Aber irgendwann, so mit 80 oder meinetwegen mit 85 Jahren, ist dann Schluss. Dann wirst du sterben und für immer verschwinden. Und damit endet dann auch unsere Beziehung. Die Beziehung zwischen mir, dem ewigen Gott, und dir, dem sterblichen, vergänglichen Menschen. Aus Äpfel. Amen. Die Jugendlichen sahen mich völlig perplex, ja richtig geschockt an. Noch nie war ihnen die Möglichkeit in den Sinn gekommen, dass ihre Beziehung zu Gott, dass ihre Beziehung zu Jesus einmal enden könnte. Und zwar, weil er, der Herr, das so will. Nein, ein Leben als Christen, das mit dem Tod ein für alle Mal zu Ende ist, so ein Leben wäre für sie keinen Pfifferling wert. Aber nicht nur jene jungen Brasilianer empfanden so. Wir hier tun es doch ganz genauso. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So haben wir es gerade jetzt wieder bekannt mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Auferstehung und ewiges Leben, das gehört ganz einfach zu unserer christlichen Hoffnung, zu unserer christlichen Existenz. Und Ostern ist das Fest im Jahreskreis, wo wir an diese Hoffnung erinnert und in ihr bestätigt werden sollen. Wie wir vorhin in der Lesung gehört haben, dachte aber auch der Apostel Paulus so. An die Gemeinde in Korinth schreibt er in der für ihn ja typischen, ziemlich radikalen Sprache: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Und mit diesem ja eben sehr radikalen Satz wird deutlich: Christus Glaube ist für Paulus Auferstehungsglaube. In den letzten Tagen habe ich zugegeben zum ersten Mal tiefer darüber nachgedacht, wie eigentlich Paulus zu diesem Auferstehungsglauben durchgedrungen ist. Natürlich könnte hier die Antwort ganz einfach lauten: Der Glaube an den auferstandenen Christus wurde ihm halt so beigebracht. Dort in Damaskus, dort in der Gemeinde, die ihn nach seiner Bekehrung aufgenommen hatte. Aber das klingt mir doch etwas zu einfach. Das passt nicht zu dem großen und ja eigensinnigen Theologen Paulus. Und dann fiel mir wieder ein, dass Paulus ja von Hause her Pharisäer war. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, so definiert er sich selbst in seinem Brief an die Philipper. Wenn aber Paulus von seinem Elternhaus her pharisäisch erzogen war, dann glaubte er auch schon vor seiner Bekehrung an die Auferstehung der Toten. Im Unterschied nämlich zu den konservativen Sadduzäern, welche in der Tradition des Alten Testaments die Vorstellung an ein ewiges Leben ablehnten, waren die durchaus progressiven Pharisäer eifrige Verfechter dieses Glaubens. Und das, so denke ich, dürfte bei Paulus kaum anders gewesen sein. Nur, dass dieser sein Auferstehungsglaube noch in keinerlei Beziehung stand zu Jesus Christus. Doch dann geschah seine lebensverändernde Begegnung mit eben diesem Jesus Christus kurz vor Damaskus. Sie alle kennen die Geschichte. Und mit einem Mal war für Paulus sonnenklar: Christus ist tatsächlich auferstanden, so wie das seine Anhänger ja seit Jahren verkünden. Denn sonst hätte er sich mir gar nicht offenbaren können. Und plötzlich bekam für ihn der theologische Begriff Auferstehung, der ihm seit seiner Kindheit vertraut war, einen ganz neuen Klang. Aber Jesus Christus wurde für Paulus nicht nur ein Zeuge, ein lebendiger Beweis für die Wirklichkeit der Auferstehung. Er wurde für Paulus überhaupt der Erstling, der Erstgeborene von den Toten. Mit der Auferstehung Jesu war und ist der erste Schritt getan hin zur allgemeinen Auferstehung oder zur Auferstehung aller Menschen. Und spätestens an dieser Stelle sollen auch wir hier begreifen, dass das Geschehen am Ostermorgen uns alle angeht, und zwar ausnahmslos. Es könnte nämlich jetzt einer daherkommen und sagen: Ist mir doch egal, ob vor knapp 2000 Jahren dieser Jesus auferstanden ist oder nicht. Meinetwegen glaube ich das ja auch. Aber was ändert das schon? Meine Lieben liegen alle draußen auf dem Waldfriedhof. Ihre Gräber sind immer noch verschlossen und begegnet ist mir auch noch keiner von ihnen. Leider, denn sie fehlen mir sehr. Und hier nun würde Paulus aufspringen und antworten: Ja, auch ich vermisse meine Lieben, all die Menschen, die ich aus meiner Kindheit und Jugend in Tarsus kenne und die nun dort begraben liegen. Aber warum liegen die da noch immer? Nun, so Paulus, sie waren Nachkommen Adams, so wie auch ich einer bin, so wie du es bist, so wie es alle Menschen sind. Apropos Adam, so würde Paulus weitersprechen. Weißt du überhaupt, was dieser Name bedeutet? Erdling wäre eigentlich die richtige Übersetzung dieses Namens. Denn Adam kommt vom hebräischen Wort Adama, und das bedeutet Erde, Ackererde, Staub oder sagen wir mal für uns Menschen, wissenschaftliche Menschen des 21. Jahrhunderts, Adama bedeutet Materie. Als Adams Kinder, als Erdlinge sind und bleiben wir Materie, sind wir dem Gesetz von Werden und Vergehen unterworfen, dem Gesetz des Todes, so wie Paulus schreibt. Mit Jesus Christus, mit seiner Auferstehung, tritt aber nun ein neues Gesetz in Kraft, welches das vorherige zwar nicht aufhebt, bis auf Weiteres nicht aufhebt, aber doch relativiert. Und zwar ist das das Gesetz des neuen Lebens, des ewigen Lebens, das Gott uns Menschen, allen Menschen schenken möchte. Im Übrigen hat nicht nur der Ex-Pharisäer Paulus von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben gezeugt, sondern Jesus selbst. Und das auch gegenüber den bereits von mir erwähnten Sadduzäern, welche ja, wie gesagt, die Auferstehung leugneten. In seinem theologischen Streitgespräch mit eben diesen Sadduzäern argumentiert der Meister folgendermaßen: Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch schon Mose hingedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Und mit diesen Sätzen macht Jesus deutlich, dass schon lange bereits vor seiner eigenen Auferstehung Gott Ja gesagt hat zu einem ewigen Leben für all diejenigen, die sich zu ihm, zu Gott halten. Ja, meine Jugendlichen drunten in Brasilien, sie hatten das richtige Gefühl und die richtige Erkenntnis. Der Gott, der sich nach uns ausstreckt in diesem Leben, der will uns auch erhalten für das ewige Leben. Denn die wahre, das heißt, die göttliche Liebe hört ja niemals auf, ist immer auf Ewigkeit angelegt. Liebe Gemeinde, das wünsche ich Ihnen heute und in diesen Tagen, in denen die Listen der am Virus Verstorbenen ja immer noch länger werden. Dass Ihr Glaube an die Auferstehung und an den Auferstandenen alle Angst besiegt und sie alle mit einer fröhlichen Hoffnung erfüllt. Denn, wie wir es gerade gehört haben, unser Gott ist ein Gott der Lebenden und Jesus Christus, der Erstgeborene von allen Toten. Und dieses Wort segne der Herr an uns allen. Amen.